mit dem Mind, dem Kopf. Und der platzt mir manchmal, wenn ich mir die Wirtschaftsnachrichten anschaue, was nun mit dem Euro passiert, was mit dem europäischen Wirtschaftsraum passiert. Und wir geben unser Geld den bösen Griechen, die so faul sind und nicht sparen können. Und die anderen sagen dann wieder, na Moment, das, was wir da machen, das ist eigentlich sehr eigennützig, sehr egoistisch, weil das genau der deutschen Wirtschaft nutzt. Und jetzt lese ich am Wochenende Massenflucht aus dem Euro, Gold teuer, Venedig, Umschuldung Griechenlands, Rücknäher. Was bedeutet das eigentlich für uns? Einer, der sich seit langem mit Wirtschaft beschäftigt, ist Robert Kurz von der wertkritischen Initiative Exit. Und den habe ich jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Kurz.
Ja, hallo, guten Morgen.
Da kann einem ja der Kopf platzen, wenn man sich das alles anschaut. Da sieht ja kaum noch jemand durch. Auf der einen Seite Wirtschaftswachstum in Deutschland. Wir exportieren, was das Zeug hält. Und die Zahlen, die wirtschaftlichen Zahlen, die sehen eigentlich ganz gut aus. Auf der anderen Seite scheint ja der Euroraum zusammenzubrechen. Wie ist denn nun die Lage?
Ja, also der Kopf, denke ich, kann einem vor allem platzen über der Vergesslichkeit der ganzen Akteure und gerade auch der Wirtschaftsanalysten und der Medien, nicht? Weil es war ja gerade erst dieser große Kriseneinbruch der Weltwirtschaft und der wurde aufgefangen eben durch Staatskredit und durch das Anwerfen der Notenpressen der großen Notenbanken, also Gelddrucken schlichtweg, nicht? Und man erinnert sich vielleicht, der letzte große Aufschwung, der vor diesem Kriseneinbruch kam, 2007, 2008, da hat man ja auch gejubelt und ist schon bis 2020 hochgerechnet, die tollen Exporte und so weiter. Und das Ganze beruhte eben auf dieser Finanzblasenökonomie, also den privaten Finanzmärkten weltweit, ein Verbundsystem. Das hat hier Geld, das gar keine Substanz hatte, das gar nicht auf Verwertung von Arbeitskraft beruhte, Geldkapital in die Weltökonomie eingespeist. Und jetzt ist das zusammengebrochen. Und jetzt hat eben der Staat das Ganze erstmal aufgefangen, also die Staatenwelt und Staatskredit und Notenpressengeld. Das führt jetzt sozusagen zur nächsten Etappe dieser Krise, die überhaupt nicht bewältigt ist. Jetzt ist eben sozusagen die staatliche Seite soweit in die Krise zu kommen. Und das trifft natürlich zuerst die schwächsten Kettenglieder. Das ist zum Beispiel eben sowas wie Griechenland.
Ja, Griechenland gibt ja Staatsanleihen aus, borgt sich immer mehr Geld. Und all die, die das Geld geben, gehen ja davon aus, dass Staaten nicht pleite gehen können. Das scheint ja und kann ja dann am Ende doch passieren. Wäre das nicht eine ganz normale Sache, wenn dann eben so ein Kredit ausfällt? Das heißt, das Risiko, was ich eingehe, indem ich jemand Geld borge, dafür bekomme ich ja den Risikozins. Also muss ich auch davon ausgehen, dass dann eben der Gläubiger oder der Schuldner dann eben noch pleite gehen kann. Wenn es aber nie passiert, weil die Staaten immer wieder gerettet werden, dann ist da das Grundprinzip von Kredit eigentlich ausgehebelt.
Naja, also das ist so eine Sache, weil das ist oft so in der letzten Zeit, dass dann historische Beispiele gegeben werden. Also wie es im 19. oder sogar schon im 18. Jahrhundert eben Staatsbankrotte gegeben hat. Und die sind ja schließlich auch bewältigt worden und die Staaten haben sich dann eben entschuldet zu Lasten der Gläubiger und so weiter. Das Dumme ist nur, dass hier die Dimensionen überhaupt nicht beachtet werden. Das heißt, sowohl auf der Ebene der Unternehmen als auch der Privaten, also der Konsumenten und nicht zuletzt eben der Staaten haben wir es heute mit einer ganz anderen Dimension der Verschuldung, der Kredit in Anspruchnahme zu tun. Im Grunde hängt die ganze Weltökonomie bereits am Tropf des Kreditsystems, das heißt eben der Vorwegnahme von zukünftiger Wertschöpfung oder Mehrwertschöpfung, die realiter in dieser Dimension gar nicht mehr nachkommen wird. Also das ist sozusagen die Art und Weise, wie sich ein historischer Entwertungsprozess, der dem Kapital eben inhärent ist, weil es eben durch die Produktivkraftentwicklung Arbeitskraft in zu großem Maßstab für seine Verhältnisse überflüssig gemacht hat. Dieser Entwertungsprozess, der wird eben sozusagen fiktiv aufgefangen durch diesen Vorgriff auf die Zukunft. Das heißt eben jetzt ja mit den Staaten, da ist es jetzt sehr brisant, weil eben hier, wenn sowas passiert wie ein Staatsbankrott auf der Ebene der Europäischen Union, also ein einzelnes Land wie Griechenland, das wäre vielleicht noch verkraftbar, aber das hat ja dann Rückwirkungen auf den gesamten Währungsraum und das ist eben jetzt ein sehr seltsames Konstrukt, weil der die gesamte EU betrifft, also die Eurozone. Ja, und das würde eben bedeuten, dass Kettenreaktionen stattfinden. Es wird, und ich denke zu Recht, davon gesprochen, dass das ähnliche Auswirkungen mindestens hätte wie etwa diese Lehman-Pleite von vor 2 Jahren.
Hm. Aber das ist doch eigentlich, es kann doch eigentlich immer so weitergehen. Die Notenbanken überschwemmen dann die Märkte. Das heißt, sie drucken neues Geld. Das werden die Amerikaner ja sicher auch machen. Ihr eigenes Geld entwerten. Das könnte ja beim Euro auch der Fall sein. Und dann wird fleißig Geld weiter gedruckt und die Staaten werden zum Teil entschuldet. Dann kann es doch wieder von vorn losgehen.
Ja, aber diese blinde Mechanik des Kapitals und der Krise lässt sich damit eben nicht aushebeln. Denn erstens mal ist es ja so, dass diese Riesenpleite, diese Entwertung des Finanzkapitals, also dieser Finanzblasenökonomie, die ist ja noch gar nicht bewältigt, sondern die ist nur verschoben durch die Staatsgarantien. Nicht? Und wenn jetzt die Staatsfinanzen selber in die Bredouille kommen, dann heißt das natürlich, dass auch diese Garantien das Wackeln anfangen. Das heißt, das würde dann sozusagen die Finanzkrise in einer noch größeren Dimension als vor 2, 3 Jahren sich wiederholen. Und zum anderen ist natürlich das Notenbankgeld, das hier immer mehr eingespeist wird mit immer ja abenteuerlicheren Konditionen, das hat natürlich die berühmte Inflation zur Konsequenz. Das ist ja auch allgemein bekannt. Und in den Schwellenländern, gerade auch etwa China, da marschiert die Inflation ja schon ganz kräftig. Es hat neue Rekordwerte erreicht, droht in den zweistelligen Bereich überzugehen. Und das ist ja nur eine andere Form der Entwertung. Die führt genauso zum Stillstand oder zum Absturz der Produktion letzten Endes.
Was im Rest der Welt passiert, können wir ja sehen. Es wird mit Nahrungsmitteln spekuliert. Die Nahrungsmittelpreise, die steigen enorm. Das hat ja fatale Auswirkungen auf arme Länder. Da können ja zum Teil Leute nicht mehr ihre Lebensmittel bezahlen oder haben sie gar nicht mehr.
Ja, klar. Also da kommen noch Sonderfaktoren hinzu. Also die Inflation bei den Nahrungsmitteln liegt längst im zweistelligen Bereich und zwar weltweit. Das ist eben eine Folge nicht nur eben dieses Anwerfens der Notenpressen. Das betrifft alle Sektoren, sondern da kommen zusätzliche Faktoren wie eben zum Beispiel Biosprit, also dass landwirtschaftliche Anbaufläche statt für Nahrungsmittel für Sprit verwendet wird und andere Faktoren wie eben, dass dann Geldkapital angezogen wird, wenn etwa Weizen knapp wird und da die Preise dann auch nach oben gehen. Also das sind mehrere Faktoren, die hier zusammenkommen. Und das ist ja auch ein Hintergrund für diese ganzen Unruhen in der Welt. Das hat schon vor 2 Jahren die Weltbank gewarnt vor neuen Brotunruhen. Und letztlich war das auch ein wichtiger Punkt bei den Unruhen, bei den Revolten im arabischen Raum oder etwa jetzt auch in Südeuropa, weil da geht es ja auch schon ans Eingemachte, ne? Dass dann, wenn da die Budgets sinken, die Einkommen sinken und gleichzeitig die elementaren Grundbedürfnisbefriedigung also immer teurer wird, dann führt es natürlich zu heftigen Kollisionen.
Sie schreiben in der Wochenzeitung Freitag von Sparterror und Revolte. Da gibt es also einen Text von Ihnen und da reden Sie vom deutschen Exportchauvinismus, der sich auf der Insel der Seligen wähnt. Was meinen Sie denn mit Exportchauvinismus?
Naja, also das, was da eingangs gesagt worden ist von dir mit dem faulen Griechen, ne? Also die Deutschen wähnen sich als solide und eben durch ihre überlegene Produktivität als exportstark gegenüber diesen schwachbrüstigen anderen. Und dabei ist natürlich die sogenannte Schwachbrüstigkeit der anderen und ihre Verschuldung ist ja nur die Kehrseite der deutschen Exportüberschüsse, ne? Es gibt ja innerhalb der EU einen Defizitkreislauf, der mit dem Euro heftig angeheizt worden ist. Und das geht zugunsten der BRD, also ihrer Exportindustrie. Was aber nur heißt, dass die anderen sich eben, die Defizitländer, immer mehr verschulden müssen. Und ja, da sind jetzt eben die Grenzen erreicht. Und das ist eben ein Punkt. Also es ist einfach eine gewaltige Illusion zu glauben, die BRD wäre hier die Insel der Seligen, in der alles gut läuft, rein über Exportstärke, während ringsum alles in Flammen steht. Ne? Mhm. Das wird früher oder später zurückschlagen und auch von der ganzen Weltkonjunktur her, die ja eben mit Notenbankgeld und mit Staatskredit momentan gefüttert und aufgefangen ist. Und wenn das zu Ende geht, wenn das an Grenzen stößt, dann schlägt es gerade auf die exportabhängigen Länder extrem zurück.
Hm. Wir können ja heute in der konservativen Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung, also gestern war das zu lesen, Massenflucht aus dem Euro. Das heißt, der Euro genießt doch nicht mehr das Vertrauen an den Märkten. Und sehen Sie, dass tatsächlich das Geldsystem, das europäische Geldsystem mit dem Euro zusammenbrechen könnte? Ist das ein realistisches Szenario?
Das ist ein sehr realistisches Szenario. Das pfeifen ja schon die Spatzen von den Dächern. Das war ja auch von vornherein ein schiefes Konstrukt, der Euro, der nur im Zuge eben dieser Globalisierungstendenz und eben auch zugunsten dieses innereuropäischen Defizitkreislaufs installiert wurde. Und das scheint jetzt an Grenzen zu stoßen. Da kommen dann natürlich auch die berühmten nationalen Egoismen hoch, also nach dem Motto, verschon mein Haus, zünd andere an. Und das wird also noch gewaltige Friktionen geben. Aber man muss natürlich gleichzeitig sehen, da ist jetzt nicht nur die Illusion zu Ende gegangen, der Euro könnte etwa den Dollar als Weltgeld ablösen, sondern umgekehrt, der Dollar selber ist ja auch sozusagen schon in die Knie gegangen. Nicht? Und es gibt dann sozusagen einen Wettbewerb, welche Währung mehr am Boden ist. Das heißt, im Grunde läuft es auf eine Entwertung des globalen Geldsystems insgesamt hinaus.
Und das bleibt dann bei den Schwachen hängen. Die anderen können das irgendwie sich entschulden, aber die wenig Geld haben, wird dann noch weniger Geld haben.
Ich denke, letztendlich bleibt da niemand verschont, auch gerade die Zentren nicht. Die Krise hat ja längst, wenn man es das über Jahrzehnte hinweg beobachtet, noch in den 1980er Jahren, da dachte man, das ist sozusagen nur die Peripherie. Diese Krise, die hat ja längst die Zentren erreicht. Wenn man die als Prozess versteht, diese Krise, und nicht sozusagen, da ist das Ereignis und da ist jenes Ereignis und dazwischen vergisst man alles wieder, sondern das ist ein insgesamt zusammenhängender Prozess. Und das heißt eben auch, dass natürlich diejenigen, die die schwächsten Kettenglieder darstellen, die erwischt es zuerst und erstmal besonders hart. Ne? Das ist ja zum Teil bis an die Grenze der Unerträglichkeit in Griechenland jetzt schon oder auch bald in Spanien und Portugal. Und früher oder später wird es eben auch die Zentren erreichen. Mhm. Ich möchte nur noch daran erinnern, die Bundesrepublik hatte 2009 den größten Wirtschaftseinbruch unter allen Industrieländern mit 5%. Nicht? Und jetzt hat sie aber, nachdem die Staatsfinanzen das Ganze wieder hochgezogen haben weltweit, hat sie auch den größten Erfolg im Export wieder. Aber das ist natürlich ein Erfolg, der auf tönernen Füßen steht. Weil wenn das wieder runtergeht allgemein, dann erwischt es eben gerade diese exportabhängigen Länder, gerade eben China und vor allem Deutschland, dann auch besonders hart.
Dann werden wir sehen, wann das passiert. Das ist schwer, eine Prognose abzugeben. Aber kommen wir mal zu dem ambivalenten Verhältnis zwischen China und der USA. Also China ist der größte Gläubiger. Das heißt, 1000 Milliarden US-Dollar haben die gebunkert und die stehen ja in Abhängigkeit zu USA. Also USA ist eigentlich abhängig von China. Andererseits können, wenn die Amerikaner das Geld entwerten, stehen die Chinesen auch da. Das ist ein schwieriges Verhältnis zwischen China und USA, oder?
Ja, das ist insofern ein schwieriges Verhältnis, als es eben eine wechselseitige Abhängigkeit ist, die man jetzt nicht einfach in politischen Kategorien oder Machtkategorien ausdrücken kann, wie das vielleicht früher der Fall war, als die großen Nationalökonomien noch mehr selbstständig waren, nicht in so einem großen Verbundsystem drin waren, vor allem nicht auf der materiellen Ebene eben der Produktion. Das ist aber heute so und da gibt es eben eigentlich keine grundsätzliche Bewältigungsmöglichkeit. Die Chinesen, die haben jetzt diese tollen Devisenreserven, aber eben in Dollars. Nicht? Und wenn der Dollar sich entwertet, also es ist ja jetzt schon so weit, dass Moody's, also diese Ratingagentur, schon dieses AAA, also diese Hochbewertung des US-Dollar zurückzunehmen droht. Also sowas war seit dem Zweiten Weltkrieg nicht da. Ne?
Das ist schon was Gigantisches und schon was Historisches, das passiert.
Ja, genau. Und wenn das aber weitergeht, wenn der Dollar sich entwertet, dann heißt das natürlich, diese stolzen Devisenreserven von China, die schmelzen dann weg wie der Schnee an der Sonne. Ne? Also insofern, wenn jetzt damit die Chinesen Konjunkturprogramme, Infrastrukturprogramme und so weiter, aber auch Einkäufe von Unternehmen überall in der Welt bezahlen, wie das in den 80er Jahren zum Beispiel Japan gemacht hat, dann hängt das natürlich alles am Tropf dieser Devisenreserven. Und wenn die entwertet werden, dann ist hier das größte Desaster von allen bisher geben.
Das ist auch die Frage, wann das kommt. Kommen wir mal zu dem Thema, was ich gar nicht verstehe, der Schattenbankensektor. Wir haben ja die Banken, die reguliert sind, die überwacht sind, und dann gibt es ja den Schattenbankensektor, der mittlerweile größere Ausmaße hat als der klassische Bankensektor. Das ist doch was, wo überhaupt niemand reinschauen kann. Da sind selbst die Experten schätzen dann nur. Und dann werden so Kreditausfallversicherungen, die klassischen Banken dann eben geben, die werden ausgelagert in Finanzprodukte, die keiner mehr begreift. Das ist doch, das kann ich zum Beispiel gar nicht mehr fassen. Bin ich auch nicht der Einzige, oder?
Ja, also das ist ja längst zugegeben, als die Krise so richtig hereinbrach, Ende 2008, 2009, da wurde das ja allgemein zugegeben. Wir wissen selber nicht mehr, was wir da eigentlich machen. Es war ja die große Blamage, und das Stichwort ist in der Tat, das hast du jetzt gesagt, das ist Auslagerung. Also es gibt dann eben zweierlei Bilanzen, oder es gibt eine bereinigte Bilanz des laufenden Geschäfts und es gibt ausgelagerte Papiere, eben gerade mittlerweile die faulen, also diese Bad Banks, das ist ja sozusagen zum Teil mit Staatshilfe, zum Teil unter Staatsfittichen, zum Teil aber auch innerhalb des Bankensystems selber. Und da wurden eben die Regeln nicht etwa verschärft, sondern im Gegenteil, es wurde gerade um das Ganze aufzufangen, erstmal vorübergehend, nicht? Also als Notmaßnahme sogar erlaubt, in größerem Maße diese Auslagerungen zu machen, um sozusagen eine Pseudobereinigung zu haben. Aber das Ganze steht ja mittlerweile jetzt großenteils mit Staatsgarantien im Hintergrund. Das steht ja alles noch in den Büchern, ne? Das ist nicht bewältigt. Und da gibt es auch Laufzeiten und dann gibt es Verlängerungen und so weiter. Also was jetzt mit Griechenland sensationell und aktuell passiert, das steht alles noch sozusagen bevor oder ist als Möglichkeit präsent für diese riesige Masse von faulen Krediten, von denen man hofft, dass sie irgendwann wieder was wert sein werden. Nicht? Aber wenn man da gezwungen ist, zu einer Entwertung zu schreiten, dann in diesem Schattenbankensystem, dann wäre das sowieso, also da würde der durchschnittliche Banker sagen, das ist der Weltuntergang für uns.
Ich kann das ja, wie gesagt, nicht so richtig verstehen. Das ist ja die Grundprinzipien des Kapitalismus sind doch damit ausgehebelt. Das heißt, ich gehe ein Risiko ein. Wenn ich Geld verborge, wenn ich investiere, ich kann immer was verlieren. Selbst wenn man es mal als Spiel begreift, als Monopoly-Spiel begreift, wenn einer gewinnt, verliert der andere. Das Prinzip scheint ja auch ausgehebelt zu sein mit diesen CDS, mit diesen Credit Default Swap, also Kreditausfallversicherung. Ich kann mich gegen alles absichern. Ich investiere, ich gebe Geld und das Risiko, das sichere ich mir ab, packe das in Papiere und dann verkaufe ich es weiter. Und ich gehe im Grunde, wenn ich mal eine Bank habe, kein Risiko ein. Und das ist doch eigenartig, weil da ist ja selbst das einfachste Monopoly-Spiel, die einfachste Wette ausgehebelt, weil bei einer normalen Wette gewinnt einer und einer verliert. Das ist doch nicht mehr so, oder?
Naja, also erstens ist es so, dass diese Papiere von Kreditversicherungen und Finanzversicherungen aller Art, dass die selber längst zum Spekulationsobjekt geworden sind und auch zirkulieren. Nicht? Und das ist natürlich ein Indiz dafür, nicht dass hier einfach so böse Spekulanten am Werk sind, die aus reiner Gier und Bosheit und so weiter ist. Mittlerweile ist das ja so ausgeleiert, das weiß inzwischen jedes Kind, denke ich, dass es so nicht ist, sondern es liegt an den Systemgrundlagen selber, das, was ich eingangs gesagt habe, dass die eigentliche reelle, in Anführungsstrichen, Grundlage des Kapitalismus in ausreichendem Maß, in immer höherem Maß menschliche Arbeitskraft verwerten, verwursten zu können, letztendlich an Grenzen gestoßen ist durch die Entwicklung der Produktivität selber, die von der Konkurrenz erzwungen wird. Und dass deswegen diese bisher vorher nie dagewesene Dimension des Rückgriffs auf Finanzblasen, auf Kredit, im Grunde auf zukünftige Produktion von Wert, die aber in dem Ausmaß gar nie mehr stattfinden wird, dass das eben sozusagen zur fiktiven Systemgrundlage geworden ist. Und deswegen ist es eben nicht so, wie vielleicht noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder gar im 19. Jahrhundert, dass da sozusagen aus der Zeit stammen ja diese ganzen Überlegungen, also was mit Risiko und Bereinigung und so weiter, was manche Marxisten heute noch nachplappern, die Krise wäre bloß eine Bereinigungskrise, aber Bereinigung hieße da eben jetzt Tabula Rasa sozusagen, nicht? Weil alles und jedes bereits, der gesamte weltökonomische Zusammenhang am Tropf dieses Kreditsystems hängt und das ist alles ineinander verkettet und verzahnt, deswegen ja auch diese Kettenreaktion und die Furcht davor, weil keiner weiß, haben wir ja bei Lehman Papieren gesehen, keiner wusste, in welchem Ausmaß das weltweit gestreut war. Ne?
Also sind das, heißt, kann man sagen, das sind also nicht nur Auswüchse oder Geschwüre oder irgendwelche Leute, die Fehler gemacht haben, sondern das ist der ganz normale Lauf der Dinge und des Systems und das ist eigentlich folgerichtig?
Ja, ja, also Kapitalismus ist im Grunde nur noch heiße Luft, ne? Wenn man so will, also salopp gesagt. Aber natürlich, wie sich das dann jetzt sozusagen in einem historischen Krisenprozess umsetzt, in einer Kette von Finanzkrisen und Wirtschaftskrisen, die wir ja seit den 1980er Jahren haben, nicht? Aber da tritt eben sozusagen diese postmoderne Vergesslichkeit ein, die Fokussierung der Wahrnehmung auf sozusagen den aktuellen Zeithorizont, auf den Punkt, ne? So ist es jetzt und gestern hat man Krise, heute hat man keine mehr, morgen haben wir es vielleicht wieder. Also dieses zusammenhanglose Denken, das sozusagen ist eine Art ideologischer oder psychischer fast schon Schutzschirm, um sozusagen diese Tatsächlichkeit nicht wahrnehmen zu müssen.
Und gegen die postmoderne Vergesslichkeit arbeiten Sie natürlich. Sie haben ein Buch rausgebracht, eine Textsammlung von vielen Autorinnen und Autoren, die jetzt rausgekommen ist, die Krise und Kritik der wahren Gesellschaft. Und da kann man sich also grundlegend nochmal informieren. Das ist ein Büchlein, was rausgekommen ist vor kurzem?
Ja, also das ist so, das ist unsere Theorie-Zeitschrift Exit. Die kommt einmal oder jetzt mittlerweile hoffen wir, dass es gelingt, also zweimal im Jahr raus, weil es auch mehr Autoren und mehr Interesse dafür gibt. Und das hat eben Umfang eines Buches von jedes Mal ca. 250 Seiten. Und es sind sehr unterschiedliche theoretische Aufsätze zu verschiedenen Aspekten. Also Titel, wie du schon gesagt hast, Kritik der Warengesellschaft, das heißt eine tiefergehende Kritik des Kapitalismus aus unserer Sicht als eben der traditionelle Marxismus das getan hat. Und das geht also von der Staatstheorie über eben Krisentheorie bis hin zu kulturellen Fragen, also ein sehr, sehr breites Spektrum von Themen.
Und dieses Heft ist schon das 8., kann man bestellen auf der Seite exit-online.de. Wir konnten ja jetzt im Gespräch nur die Sachen ankratzen und natürlich ist das viel komplexer und vielschichtiger, hat viele Ebenen und die werden behandelt in dem Büchlein, in der Textesammlung Exit, Krise und Kritik der Warengesellschaft zu bestellen auf exit-online.org. Ich bedanke mich bei Robert Kurz, dem Wertkritiker, der seit Jahren sich damit beschäftigt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wahrscheinlich zu keinem angenehmen Anlass.
Ja, vermutlich, ja.
Ja. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag. Das war Robert Kurz von der wertkritischen Initiative Exit. Alles weitere unter exit-online.de.